The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 27. Mai.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
So Friedrich Merz gestern beim WDR-Europaforum auf der Digitalkonferenz Republika. Es sind deutliche und notwendige Worte des Kanzlers eines Landes, das Israels Sicherheit zu seiner Staatsräson erklärt hat. Denn die Palästinenser auszuhungern und die humanitäre Lage vorsätzlich dramatisch zu verschlimmern, hat nichts mit der Sicherung des Existenzrechts Israels zu tun. Und es kann auch nicht deutsche Staatsräson sein. Das sind nicht meine Worte, sondern die des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein. Klein ist der Mann, der qua Amt judenfeindlichen Strömungen im linken und rechten Milieu entgegensteht, die Israels Vorgehen in Gaza nutzen, um ihren Antisemitismus zu unterfüttern. Die jetzigen Äußerungen von Friedrich Merz widerlegen die Erzählung, die sich in Teilen der deutschen Öffentlichkeit festgesetzt hat. Der Unmöglichkeit, hierzulande Israel zu kritisieren. Oder wie es ein Autor des Stern schrieb, Zitat, wir alle müssen offener und frei vom Würgegriff der Kollektivschuld über das israelische Unrecht in Gaza sprechen. Zitat Ende. Ein ebenso ungehöriger wie falscher Satz. Deutschland erwächst aus seiner Geschichte, aus dem einzigartigen Verbrechen der Shoah, eine Verantwortung, die einzigartig ist. Das bedeutet, Deutschland ist befangen. Es bedeutet aber nicht, dass Deutschland jedes Vorgehen der israelischen Regierung unterstützen muss. Oder wie Friedrich Merz es formuliert,
die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, dann muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen.
Die Frage ist allerdings, welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dieser Kritik? So fordert Spaniens Außenminister ein gemeinsames Waffenembargo gegen Israel. Und auch aus der SPD gibt es Stimmen, die Waffenlieferungen aus Deutschland nach Israel stoppen wollen. Dem hat Bundesaußenminister Joe Wadephul von der CDU eine Absage erteilt.
Hezbollah, die Houthis und auch Iran haben ja als politisches Ziel die Vernichtung des Staates Israel. Und deshalb ist Deutschland als ein Land, das ja das Existenzrecht und die Sicherheit des Staates Israel als Teil seiner Staatsräson versteht, immer verpflichtet, Israel auch bei einer Gewährung seiner Sicherheit Beistand zu leisten. Und dazu gehört selbstverständlich für die Zukunft auch die Bereitschaft, Waffen zu liefern.
Die von Deutschland sich zu Recht selbst auferlegte Verantwortung für die Sicherheit Israels einerseits und das brutale Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen andererseits, sie bedeuten, um es mit Wadephul zu sagen, ein moralisches und politisches Dilemma für die Bundesregierung. Eines, in dem Deutschland, anders als europäische Staaten wie Frankreich, Großbritannien oder Spanien, nur auf die Kraft der Worte setzen kann. Die aber dürfen und müssen deutlich sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Migrationsexperte Gerald Knaus spricht Klartext über die aktuelle Lage der Zuwanderung in Europa.
Es ist ja nicht illegitim zu sagen, andere Länder sollen mehr Asylanträge entgegennehmen. Deutschland hat hier sehr, sehr viel geleistet. Dumm ist nur, dass die direkten Nachbarn noch mehr geleistet haben.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den großen Umbruch bei ThyssenKrupp. Außerdem lauschen wir den miauenden Möwen von Istanbul und wir beschäftigen uns mit einer technischen Revolution, die einst in der schwäbischen Provinz ihren Anfang nahm und das Leben hierzulande grundlegend veränderte. Alexander Dobrindt ist hochzufrieden mit Alexander Dobrindt. Sein Bundesinnenministerium meldet einen deutlichen Anstieg der Zurückweisungen nach der Einführung verstärkter Grenzkontrollen. Doch was bedeutet diese Entwicklung? Ist sie der Beginn einer Wende in der deutschen Migrationspolitik oder doch nur Symbolpolitik? Darüber spreche ich mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Er ist Gründer des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative. Mit seinen Analysen und Konzepten wie dem EU-Türkei-Abkommen unter Angela Merkel ist er eine wichtige Stimme in der Migrationsdebatte. In unserem Gespräch ordnet er die aktuellen Maßnahmen ein. Er analysiert, was hinter den Zahlen steckt und erklärt, welche nächsten Schritte notwendig wären, damit Europa Migration gemeinsam und wirksam steuern kann. Was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Knaus.
Schönen guten Morgen.
Herr Knaus, das Bundesinnenministerium meldet in der ersten Woche nach der Einführung der verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen ist die Zahl der Zurückweisungen im Vergleich zur Vorwoche um 45% angestiegen. Um es mal in konkrete Zahlen zu fassen, 739 Menschen sind zurückgewiesen worden, darunter 51, die ein Asylgesuch gestellt haben. Ist das jetzt der Beginn einer erfolgreichen Migrationswende, was wir da gerade an den deutschen Grenzen erleben?
Sie haben es richtig gemacht. Sie haben die Prozentzahlen in echte Zahlen übersetzt und das muss man immer machen, wenn man über Migration redet. Und dann müsste man jetzt noch eine Frage stellen, wie viele waren es tatsächlich in den Wochen davor? Und wie viele, und das ist ja die letzte entscheidende Frage, sind davon wirklich nicht nach Deutschland durchgekommen? Ich sage Ihnen mal, was ich erfahren habe aus den Nachbarländern. Ich habe telefoniert natürlich mit verschiedenen, mit Innenministern in Polen, mit Schweizern und Österreichern. Also die Schweizer sagen, sie nehmen niemanden. Die Polen sagen, sie nehmen niemanden. Die Österreicher sagen, sie nehmen niemanden. Jetzt müsste man sich genau ansehen, wo sind diese 730 Personen? Was ist mit denen passiert? Also all diese Fragen sind wichtig für eine faire Beurteilung. Und diese Informationen haben wir derzeit nicht wirklich an einem Ort zusammengesammelt. Aber es sieht nicht nach einem großen, für mich nicht nach einem großen Durchbruch aus.
Auch nicht das Signal, was Deutschland sendet, nämlich es ist nicht mehr so leicht, auch wenn man um Asyl bittet, ins Land reinzukommen. Glauben Sie, das wird eine Wirkung auf die Migrationsbewegungen haben, dass es weniger versuchen werden?
Also das scheint mir ein bisschen Aberglaube zu sein, denn wenn man sich die letzten 10 Jahre ansieht, wie viele Leute es ja probiert haben, die über brutale Grenzen mussten, um überhaupt erst bis nach Deutschland zu kommen. Also wer in den letzten Jahren aus Bosnien nach Kroatien versucht hat, in die EU zu kommen, der wurde, wenn er erwischt wurde, von der kroatischen Polizei ausgezogen, geschlagen, eingesperrt, beraubt. Sogar Leute mit dem Rollstuhl wurden zurück nach Bosnien gefahren. An der ungarischen Grenze ist der Zaun, die griechischen Behörden waren auch nicht zimperlich. All diese Grenzen waren ja auch ein Signal, nur ein brutales. Macht euch nicht auf den Weg. Jetzt ist es so, man muss einfach von, ich sag mal, Tirol oder Salzburg irgendwie an der deutschen Bundespolizei vorbei. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, man wird erwischt und zurückgebracht. Und dann probieren wir es nochmal und nochmal und nochmal. Wenn man vorbei ist, wird man behandelt wie jeder andere Asylantragsteller auch. Und kann in Deutschland den Asylantrag stellen. Also ehrlich gesagt, dass das die große Abschreckung ist, das große Signal, das es in den letzten 10 Jahren nicht auch schon gab, halte ich auch für eher unwahrscheinlich.
Alexander Dobrindt beruft sich bei dieser ganzen Aktion ja auf Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU. Und damit kann er das nationale Asylrecht wieder umsetzen, dass ja die Zurückweisung von Asylsuchenden vorsieht, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat kommen. Und Deutschland ist nun mal umgeben von sicheren Drittstaaten. Artikel 72 darf man aber nur ziehen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und die innere Sicherheit zu schützen. Jetzt ist aber die Zahl der Asylgesuche in Deutschland seit Monaten rückläufig. Steht das nicht dann den Voraussetzungen für Artikel 72 entgegen? Also die Lage entspannt sich und man beruft sich aber auf eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit?
Ja, natürlich. Natürlich. Und ich zitiere mal aus einem sehr interessanten Papier, wo steht, ein nationaler Alleingang nach Artikel 72 ist nicht angezeigt. Die Voraussetzungen sind zu einem sehr hoch. Das kommt von der SPD-Fraktion kurz vor der Bildung der Koalition. Es hat die SPD, die Justizministerin, die müsste also gegen ihre eigene Überzeugung hier argumentieren. Ich glaube, ein Grund, warum wir relativ wenig hören, Spektakuläres von den Grenzen, ist, dass es vielleicht klugerweise die Regierung sagt, wir schicken mal ein Signal, wir setzen unser Versprechen um. Aber wir versuchen, Europarecht tatsächlich so wenig wie möglich zu verletzen. Also wenn die Nachbarn nicht viel davon merken, wenn es der Koalitionspartner nicht merkt, dann ist das vor allem eine Kommunikationsgeschichte. Jetzt warne ich davor, sich darauf zu verlassen, aber ich verstehe die politische Motivation. Also okay, man hat im Wahlkampf was versprochen, man will ein Signal setzen, man tut etwas. Es ist ja nicht illegitim zu sagen, andere Länder sollen mehr Asylanträge entgegennehmen. Deutschland hat hier sehr, sehr viel geleistet. Dumm ist nur, dass die direkten Nachbarn noch mehr geleistet haben und die, die wenig leisten, nicht an der deutschen Grenze liegen. Also Österreich hat pro Kopf mehr Schutz vergeben, Polen hat viel mehr Ukrainerinnen aufgenommen, auch die Tschechen. Aber es ist ja legitim, was zu tun. Nur dieser erste Schritt, und das ist vielleicht, wo ich hoffe, dass die Debatte in eine positive Richtung geht, kann nur ein allererster Schritt sein und man sollte sich dringend überlegen, sofort im Kanzleramt und im Innenministerium, was ist Schritt 2, 3 und 4, dass man hoffentlich in 6 Monaten gar nicht mehr über die deutsche Grenze nachdenken muss. Dann kann man immer noch sagen im Innenministerium, das war der Beginn des großen Erfolgs, aber entscheidend sind die nächsten Schritte, nicht dieser.
Über die möchte ich gleich mit Ihnen sprechen, was die nächsten Schritte sein sollten. Aber Fakt ist ja, dass Deutschland bereits seit Februar nicht mehr Zielland Nummer 1 von Asylsuchenden ist. Also Frankreich und Spanien verzeichnen mehr Anträge. Was ist denn Ihre Erklärung für diese Entwicklung?
Ach, das hat nichts mit dieser Politik zu tun. In Spanien ist es eine Frage von Südamerikanern, die ins Land kommen. Die reisen visafrei ein und stellen dann einen Antrag, angezogen von einem Arbeitsmarkt, der sie auch absorbiert und von einer spanischen Politik, die im Grunde genommen den bis jetzt, ich würde fast sagen, wohlwollend zugesehen hat. Auch die Menschen, die in Frankreich Asylanträge stellen, sind andere Nationen. Das Allerwichtigste, um Deutschland zu verstehen, die deutsche Dynamik, und da ist Österreich im gleichen Boot. Es geht eigentlich vor allem um 2 Nationalitäten, vielleicht kann man sagen um 5, aber 2 ragen heraus die letzten 10 Jahre, Syrer und Afghanen. Und die kommen fast alle auf dem gleichen Weg, nämlich über die Türkei in die Europäische Union. In den letzten 4 Jahren haben Österreich und Deutschland zusammen 80% der Syrer und Afghanen, die Schutz erhielten, den Schutz gewährt. Also ist die Frage, wann gehen diese Zahlen zurück? Und warum gehen diese Zahlen zurück? Denn die gehen stark zurück. Und das hat viel mit der Situation in der Türkei zu tun, wo die meisten ja herkommen. Dort hat sich der Druck auf Syrer drastisch reduziert im letzten Jahr. Und da hat sich die Situation entspannt. Und davon profitieren natürlich Deutschland und Österreich mehr als alle anderen. Also man kann hoffen, mit einer klugen Politik in den nächsten 2 Jahren, wenn man auf die Türken zugeht, wenn man in Syrien Wiederaufbauhilfen leistet, nicht nur Deutschland, natürlich die ganze Welt, die da Interessen hat, dass sich diese Zahl weiter senkt. Denn das war die allergrößte Gruppe in den letzten Jahren, die in Deutschland Asyl bekam.
Was wären denn jetzt die nächsten Schritte, die getan werden müssen, um wirklich dauerhaft irreguläre Migration zu begrenzen?
Also erstens, ich muss sagen, ich hoffe natürlich, dass, ich glaube, alle, egal für wen sie wählen, alle Europäer, alle Deutschen sollten hoffen, dass die Regierung Erfolg hat. Die Mehrheit der Deutschen will die irreguläre Migration reduzieren. Und das ist das große Thema für europakritische, feindliche, populistische, sogar gefährliche Parteien in ganz Europa. Also wir wollen, man muss hoffen, dass es gelingt. Damit es gelingt, muss man sehen, wer sind die Menschen, die kommen, über welche Routen kommen sie und welche Partner brauchen wir, um das zu reduzieren. 3 Ziele, weniger, die in Deutschland ankommen, andere Länder sollen mehr aufnehmen, weniger, die in die EU kommen, auch weniger, die sterben. Und das alles ohne Schengen und Europarecht zu verletzen. Denn das ist letztlich für Deutschland auch essentiell, dass Europa zusammenbleibt. Und das erreicht man, indem man Einigungen macht mit sicheren Drittstaaten. So wie Angela Merkel die Zahl auf 20% reduziert hat, der Anträge in Deutschland zwischen 2016 und 2019. Ist ja auch dieses Bild falsch, dass Angela Merkel irgendwie im Überschwang der Emotionen die Grenze offen hält oder vielleicht sogar angeblich geöffnet haben soll. Und dann nichts getan hat. Die Zahlen der Asylanträge in Deutschland sind vor allem von Syrern, Afghanen, Irakern gestellt worden, zwischen 2016 und 2019 auf 20% gefallen. Die waren 2019 niedriger als das, was Alexander Dobrindt dieses Jahr erreichen wird, durch ein sicheres Drittstaatsabkommen. Das heißt, eine Verhandlung mit einem, damals mit der Türkei, mit einem anderen Staat, mit einem Stichtag, wo der andere Staat sagt, bereit ist, gegen andere Versprechen und Leistungen, ab dem Stichtag Leute zurückzunehmen, sodass es sinnlos wird, ins Boot zu steigen. Das ist der Schlüssel. Und wenn das der nächste Schritt ist, und das ist jetzt zum ersten Mal seit Jahren auch wieder realistisch, weil die EU-Kommission das EU-Recht letzte Woche einen Vorschlag vorgelegt hat, Kommissar Magnus Brunner, ein Österreicher, der vorgeschlagen hat, sichere Drittstaatsabkommen rechtlich einfacher zu machen. Und Deutschland sollte sich da draufsetzen, beide Parteien in der Koalition, und in Brüssel alle Hebel in Bewegung setzen im Europaparlament, damit das schnell durchgeht. Und dann mit dieser neuen Rechtsgrundlage diese Abkommen verhandeln. Und dann ließe sich, und dann könnte Alexander Dobrindt in 4 Jahren sagen, es waren die Grenzkontrollen, der erste Schritt, der große Erfolg. Aber was entscheidend wird, ist, dass dann in 3 oder 4 Jahren substanziell weniger Menschen aufgrund dieser Abkommen in die EU und dann nach Deutschland kommen.
Herr Knaus, ich danke Ihnen für diese Ausführungen und dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hatte die Börse an der Wall Street gestern zu, wegen des Memorial Day in den USA. Aber die Märkte schlafen nicht und unsere Börsenreporterin Anne Schwedt auch nicht. Also schalten wir nach New York und wünschen einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, bei ThyssenKrupp wird alles anders. Erzähl, was plant der Konzern und was bedeutet das für die Anleger?
Ja, ThyssenKrupp steht vor einem radikalen Umbau. Der Konzern will sich in eine Holdingstruktur verwandeln und damit seine einzelnen Geschäftsbereiche verselbstständigen oder verkaufen. Das betrifft vor allem die traditionelle Stahlsparte, den Stahlhandel sowie Teile der Autozulieferung und den Schiffsbau. Ziel ist es, die Bereiche eigenständig und fit für den Kapitalmarkt zu machen, durch zum Beispiel Börsengänge oder Beteiligungsverkäufe. Für Anleger bedeutet das, ThyssenKrupp wird flexibler, transparenter und profitabler, zumindest ist das der Plan. Einzelne Sparten sollen leichter Investoren anziehen und ihre Potenziale besser entfalten können. Allerdings schrumpft der Konzern dadurch massiv. Von knapp 100.000 Mitarbeitern könnten weniger als die Hälfte übrig bleiben und 70% des bisherigen Umsatzes könnten wegfallen. Der Fokus soll künftig auf grünen Technologien liegen, doch dieser Bereich ist aktuell noch zu klein, um allein tragfähig zu sein. Die Pläne müssen noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden, größere Widerstände werden allerdings nicht erwartet. Für Anleger eröffnet der Umbau also Chancen auf Wertsteigerung einzelner Bereiche, aber auch Risiken, falls die Transformation nicht wie geplant gelingt.
Beim chinesischen Elektroautohersteller BYD werden auch harte Entscheidungen getroffen. Der Konzern senkt die Preise. Anne, warum?
Ja, BYD hat die Preise für 22 Elektro- und Hybridmodelle zum Teil drastisch gesenkt, teilweise bis zu 34%. Der Grund dafür ist, der Wettbewerb auf dem chinesischen Automarkt ist extrem hart. Die Nachfrage schwächelt und die Lagerbestände sind auf einem Rekordniveau. Mit den Preissenkungen will BYD zum einen ältere Modelle schneller abverkaufen, zum anderen aber auch die schleppende Nachfrage ankurbeln und neue Kunden gewinnen. Analysten sehen darin ein deutliches Signal, wie angespannt die Lage am Markt ist. Die aggressive Preispolitik von BYD hat einen regelrechten Preiskrieg ausgelöst, der auch die Aktienkurse anderer chinesischer Autohersteller stark unter Druck gesetzt hat. Gleichzeitig stiegen die Besucherzahlen in den BYD-Autohäusern nach den Preissenkungen deutlich an. Ob das aber reicht, um die Margen zu retten, bleibt abzuwarten. Die Anleger waren nicht so begeistert. Die BYD-Aktie fiel in Hongkong um 8,3%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Möwen nicht nur ausgesprochen frech sind, sie sind auch noch wahre Meister der Imitation. Denn die Räuber der Lüfte lassen sich wirklich einiges einfallen, um etwas Essbares in den Schnabel zu bekommen, wie ein Video zweier Möwen in Istanbul zeigt.
Was ist denn da los? Diese Möwe klingt doch eindeutig wie eine Katze. Und sie scheint damit einen Plan zu verfolgen. Direkt neben ihr steht nämlich ein Automat mit Katzenfutter für streunende Katzen. Bedeutet, wer klingt wie eine Katze, bekommt hier vielleicht etwas zu essen.
Ja, Sie haben richtig gehört. Die weißgefiederten Vögel mit dem gelben Schnabel haben sich tatsächlich antrainiert, wie Katzen zu miauen. Und das nicht aus Spaß, sondern mit einem klaren Ziel vor Augen. Futter. Denn in Istanbul leben schätzungsweise 125.000 streunende Katzen. Um diesen Tieren das Überleben zu erleichtern, stellen Hilfsorganisationen immer wieder spezielle Futterautomaten auf. Sobald sich eine Katze nähert, gibt der knallrote Automat Tierfutter aus, das in einer silbernen Schale landet. Alles automatisch. Die Möwen haben den Trick schnell durchschaut und nutzen ihre stimmliche Wandelbarkeit, um genau dieses System auszutricksen. Denn eigentlich klingt ihr Schnattern und Krächzen ja so. Da die Möwen mit ihrem Krächzen einer kostenlosen Mahlzeit aber kein Stück näher kommen, wird von nun an eben gemiaut. Dass Vögel Laute imitieren können, ist bekannt. Papageien und Beos sind klassische Beispiele dafür. Doch dass auch Möwen in der Lage sind, vokale Imitation einzusetzen, das war bislang weitgehend unbekannt. Es zeigt die beeindruckende Intelligenz der Tiere. Wie heißt es doch im Buch »Die Möwe Jonathan« von Richard Bach? Die Möwe sieht am weitesten, die am höchsten fliegt. Und wir wissen jetzt, die Möwe ist am sattesten, die am lautesten miaut.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass eine der stillsten Revolutionen der Nachkriegszeit nicht in Paris, Berlin oder Frankfurt stattfand, sondern im beschaulichen Tübingen am Rande der Schwäbischen Alb. Während die 68er-Bewegung auf dem halben Globus protestierte und im Kampf für soziale Gerechtigkeit durch die Straßen zog, da baute die Kreissparkasse Tübingen am 27. Mai, genau heute vor 57 Jahren, einen klobigen Metallkasten an ihrer Außenwand. In großen weißen Lettern prangte dort die Aufschrift Geldausgabe. Was heute nach Alltag klingt, war damals eine Sensation. Der erste Geldautomat der Bundesrepublik wurde in Betrieb genommen. Ohne viel Aufsehen zu erregen, denn damals schien niemandem klar zu sein, dass der kleine Kasten den Bargeldverkehr und das Bankwesen für immer verändern würde. Aber vielleicht war das Interesse auch begrenzt, weil die Benutzung des Automaten nur wenig mit der heutigen zu tun hatte. Geld abheben ging nicht schnell, ganz im Gegenteil. Es war ziemlich kompliziert und zu Beginn wählte die Tübinger Sparkasse nur 1000 Kunden aus, die den Service überhaupt nutzen durften. Die Auserwählten mussten sich einen gelochten Ausweis und einen speziellen Scheck besorgen. Der revolutionäre Apparat prüfte dann den Ausweis, konnte den Scheck mittels einer Lichtschranke einlesen und spuckte dann, wenn alles gut ging, 100 Markschein aus. Das technische Novum kam leider gar nicht so gut bei den Schwaben an, denn letztlich nutzten den 40.000 Mark teuren Automaten nur 150 Kunden. Und trotzdem ebnete der Tübinger Prototyp den Weg für etwas, das bald niemand mehr missen wollte: Bargeld auf Knopfdruck. Doch erst mit der Einführung der Magnetstreifenkarte Ende der 70er Jahre wurde der Geldautomat zum selbstverständlichen Teil des Alltags. Wie Pilze sind die silbernen Geräte in den Folgejahren aus dem Boden geschossen und sind seitdem nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sinkt die Anzahl an Automaten bundesweit wieder. Digitale Bezahlmethoden, Online-Banking und das Abheben an der Supermarktkasse machen den Automaten zunehmend Konkurrenz. Ganz verschwinden werden sie hoffentlich nie. Was in Tübingen mit einem klobigen Kasten begann, gehört heute zum Alltag als stille und zuverlässige Quelle für Bargeld. Es ist, ganz ohne Pathos, ein Stück Freiheit. Freiheit für alle, die nicht digital bezahlen wollen, sondern wenigstens beim Bezahlen privat bleiben möchten. Oder wie wir Rheinländer sagen, es geht doch nichts über Cash in the Tash. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es jetzt auch Cash. Und zwar den Johnny. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.
I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.